TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Warum bin ich hier? Wer bin ich? Und vor allem wie viele? Bist du auch schon mal in einen Raum gegangen und wusstest für einen kurzen Moment nicht, warum du da bist und hast verzweifelt überlegt, was du hier wolltest? Kennen wir alle, ganz sicher. Und im Alter wird das leider auch nicht besser, was nicht heißen soll, dass ich als mittelalte Frau orientierungslos und lost durch die Gegend ziehe. Nein, dennoch, unser Gehirn wird im Laufe des Lebens nicht fitter. Es sterben zwischen dem 18. und 93. Lebensjahr ca. 9,5% neokortikale Neurone ab, was einem durchschnittlichen Verlust von etwa 85.000 Neuronen pro Tag oder etwa einem Neuron pro Sekunde entspricht. Dieses ist ein altersbedingter neuronaler Rückgang. Bei Krankheiten wie zum Beispiel einem Schlaganfall sind die Zahlen um ein Vielfaches höher. Warum betone bzw. spreche ich darüber? Ganz einfach. Weil auch unsere Hunde an Kapazität, Leistung im Gehirn verlieren. Sei es durch spezielle Krankheiten wie zum Beispiel Epilepsie, Eiweißablagerung, entzündliche Prozesse oder schlicht durch Degeneration. Das ist der Lauf des Lebens, auch bei unseren Vierbeinern. Bei unseren Hunden nennt man das die kanine kognitive Dysfunktion. Genau zu diesem Thema möchte ich heute die versierte und erfahrene Hundetrainerin Frau Uta Kielau gerne einmal befragen. Frau Kielau ist Diplombiologin, Rettungshundeführerin und Ausbilderin, Hundetrainerin, Verhaltenstherapeutin mit dem Schwerpunkt Leadership, Gendling, Low Stress Handling, kognitives Training. Sie ist Ausbilderin von Arbeitshunden, Therapie- und Schulhunden, Artenspürhunden und sie ist Tierphysiotherapeutin. Aktuell hat sie 4 eigene Hunde ausgebildet und ein Hund befindet sich gerade in der Ausbildung als Spürhund. Hallo liebe Frau Kielau, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir für die Tierhalterberatung dieses Thema zu beleuchten.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Frau Kielau, das von mir eingangs beschriebene Szenario, mit dem ich gehe in einen Raum und frage mich dann, warum bin ich hier, was wollte ich hier? Kennen Sie das auch? Und wenn ja, gibt es hier Parallelen zu unseren Hunden?
Oh ja, wenn ich zu viel im Kopf habe oder Dinge gleichzeitig erledigen möchte. Oder morgens, wenn ich noch keinen Kaffee getrunken habe. Und ich beobachte das an meinen alten Hunden. Im Moment habe ich einen Hund, der ist 12 Jahre alt und der verschläft es, wenn wir das Büro verlassen. Also der ist schwierig, wieder wach zu bekommen. Und wenn man ihn weckt, dann muss er sich tatsächlich orientieren, wo bin ich eigentlich.
Oh Gott, ja, das ist süß. Aber ich meine, es ist ja auch wirklich niedlich. Aber es ist der Lauf der Zeit. Ne? Das ist wirklich so, ja. Ich habe gerade eben dieses Wort kognitive Dysfunktion des Hundes genannt. Das hört sich sehr schwergewichtig an. Was genau versteht man darunter? Frau Kielau, können Sie das den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vielleicht ein bisschen erläutern?
Ja, man kann das vergleichen mit Alzheimer bei Menschen. Es wird auch als Hundedemenz bezeichnet. Es ist ein fortschreitender Prozess und eine altersbedingte Verschlechterung der Gehirnfunktionen, wie Sie das gerade bei Menschen auch schon genannt haben. Sie entsteht durch irreversible und degenerative Prozesse im Gehirn. Da kommt es dann zu Proteinablagerungen an den Nervensträngen und zu Entzündungsprozessen und auch zu einem Mangel an wichtigen Botenstoffen, also an Acetylcholin und Serotonin und Dopamin und damit insgesamt zu einer Einschränkung der Informationsverarbeitung. Mhm. Und die Symptome kann man ganz gut zusammenfassen unter dem Stichpunkt DISHA. Das ist einfach die Abkürzung der Anfangsbuchstaben für Desorientierung. Die Hunde stehen dann oft in Ecken oder starren so ins Leere oder stehen mitten im Garten und es passiert irgendwie nichts. Oder sie erkennen bekannte Personen und Orte nicht. Das zweite ist die Interaktion. Sie haben dann oft weniger Interesse an Sozialkontakten, also wollen mit ihren Hundekumpeln nicht mehr spielen oder ziehen sich insgesamt häufiger zurück, suchen mehr Ruhe. Oder im Gegenteil, sie werden sehr anhänglich und mögen gar nicht mehr alleine bleiben und bleiben sehr klebrig, wollen immer dabei sein. Dann haben wir den Schlaf-Wach-Rhythmus. Der ist gestört und verändert. Oft sind sie dann nachts unruhig und winseln oder sie schlafen sehr tief und fest, wie mein Hund gerade, den ich beschrieben habe. Dann haben wir Unsauberkeit im Haus, also House-Soiling auf Englisch, daher das H, da kommt das H her. Und dann haben wir das Problem mit Aktivität. Sie können ziellos umherlaufen. Sie können zu Zwangshandlungen neigen, also belecken dann die Pfoten oder belecken Wände oder fangen an, sinnlos zu bellen. Oder umgekehrt, sie werden unglaublich langsam und man muss ständig warten, bis sie wieder da sind. Und es kann zu Angst und Unruhe kommen. Das ist dann Angst beim Alleinsein zum Beispiel und die Empfindlichkeit gegen die Reize, die sie noch wahrnehmen können, wenn sie nicht taub oder blind sind, die steigt dann oft auch.
Was Sie beschreiben, also ich kenne das auch noch von meinem alten Hund, also ganz kurz aus dem Nähkästchen, der ging in den Garten und wollte sicherlich sein Geschäft verrichten, stand mitten auf dem Rasen und guckte und wusste nicht, was er tun sollte. Dann guckte er mich an, er kannte mich nicht auf Anhieb und irgendwann so, ah, Frauchen, dich kenne ich, was mache ich hier? Das ist wirklich etwas, was Sie gerade beschreiben, was viele wahrscheinlich auch kennen von ihren Hunden, die eben halt darunter leiden. Und Sie hatten auch gerade gesagt, die Informationsverarbeitung, die ist auch eingeschränkt. Das heißt, also es gibt ja viele Baustellen, die dann im alltäglichen Zusammenleben mit dem Tierhalter ja einfach entstehen. Was kann der Besitzer tun? Was kann er machen, um mit dieser Situation besser umgehen zu können, auch für seinen Hund?
Also zum einen, anknüpfend an Ihr Beispiel, immer dran denken, dass der Sinn, der als letztes geht, in aller Regel der Riechsinn ist. Ganz oft werden die Hunde zunächst taub und blind und das Riechen funktioniert immer noch. Also in einem Fall, wie Sie geschildert haben, dass der Hund die Besitzer plötzlich nicht erkennt, da hilft es, den Hund schnuppern zu lassen. Und es hilft auch, sich so hinzustellen, dass der Wind den Geruch zum Hund bringt. Ja, dass ich so stehe, dass mein Geruch durch den Wind in die Hundenase gepustet wird, weil der Hund dann weiß, wo ich bin. Sonst findet er mich nicht mehr. Und ansonsten können Besitzer durch gezielte Maßnahmen die Lebensqualität des Hundes insgesamt erhalten. Also man kann natürlich diese CCD nicht heilen, aber man kann sie verlangsamen. Eine frühzeitige Diagnose durch einen Tierarzt ist aber ganz wichtig, denn zum einen muss man andere Krankheiten ausschließen, die zu ähnlichen Symptomen führen können. Und zum zweiten kann man auch Medikamente einsetzen, die die Symptome lindern, aber das geht natürlich nur, wenn es rechtzeitig passiert und das muss in Absprache mit dem Tierarzt geschehen. Was dann noch wichtig ist, ist geistige Stimulation. Und zwar zum einen schon das ganze Leben, sonst langweilt sich der Hund ja auch. Aber es gibt wirklich gute Studien, die zeigen, dass man auch Hunde, die im höheren Alter unterwegs sind, altersgerecht gut fördern kann, stimulieren kann. Und wenn man kognitive Trainingsmethoden anwendet, also die Intelligenz des Hundes anspricht, dann leben die noch mal auf. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe mal einen alten Hund übernommen. Da waren die Besitzer leider gestorben und es wurde ein neues Zuhause gesucht für den Hund. Der war schon 16 Jahre alt, als er zu mir kam. Und der kam aus reizarmer Haltung und ist dann in der neuen Umgebung hier mit den anderen Hunden noch mal richtig aufgelebt. Dann kann man in Sachen Ernährung schauen. Es gibt Spezialfuttermittel mit Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren und Probiotika. Die können sicherlich unterstützend wirken. Und wichtig ist, Stress reduzieren. Also Routinen beibehalten, für den Hund gut erkennbar gestalten. Angstauslösende Situationen sollte man vermeiden. Dann das berühmte Gentling. Das bedeutet besonders achtsamer Umgang mit dem Hund. Also nicht ungeduldig werden, nicht ruppig werden. Der Hund kann nichts dafür und er braucht einfach unser Verständnis. Und ich nutze immer ein Duftbuffet. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Nase in der Regel das Organ ist, was meistens noch funktioniert. Und das Duftbuffet bedeutet, dass ich dem Hund ermögliche, an Gerüche ranzukommen. Also zum Beispiel, indem ich ihm Gegenstände zeige, indem ich ihn hinführe und an Dingen riechen lasse, vor denen er sich vielleicht erschreckt hat oder die er nicht gut wahrnehmen kann. Und man kann auch Düfte kopieren, indem man sie einfach abrubbelt. Also man kann zum Beispiel Wattepads nehmen oder ein Tempotaschentuch oder auch die Hand und kann Dinge berühren und darüber reiben und dann kann man Gerüche aufnehmen und kann die zum Hund bringen und kann ihm dann nochmal Informationen bringen, an die er selber vielleicht gar nicht rankommt.
Sehr, sehr tolle Tipps. Ich habe das gerade noch so im Kopf, weil Sie sagten, das Gentling, also dieses wirklich sehr sanfte, der sanfte Umgang und eben auch das Verständnis zeigen, so ein bisschen entschleunigen, das ist ja eigentlich auch eine Parallele zu älteren Herrschaften, die bei uns halt eben schon ein sehr hohes Alter bei den Zweibeinern erreicht haben und die ja eben auch sehr häufig an der Demenz erkrankt sind. Also ich finde, da kann man schon Parallelen ziehen. Und ich finde es wahnsinnig spannend. Ihnen noch mal ganz kurz zur Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. CCD ist einfach nur die Abkürzung für kanine kognitive Dysfunktion. Wir haben das jetzt gerade eben in der Antwort auch gehabt und nur, dass es da nicht zu Irritationen kommt. Frau Kieler, da auch der Tipp mit dem Riechen, dass man vielleicht auch einfach mal, ich frage jetzt mal so ganz naiv, auch einfach vielleicht mal ein Blatt mit ins Haus bringt oder einen Stock, dass der Hund daran riechen kann. Was halten Sie davon?
Sehr viel. Es geht immer um eine variable Umgebung, also eine anregende Umgebung. Auch alte Hunde können an Langeweile leiden. Und selbst wenn sie nicht mehr besonders mobil sind, weil sie vielleicht Arthrosen haben und nicht mehr so weit laufen können, dann kann man ihnen ja Dinge mitbringen. Und ja, auf dem Spaziergang kann man spannende Sachen sammeln. Man kann das den Hunden einfach mal so zum Schnuppern anbieten. Man kann sie es auch suchen lassen. Auch ein alter Hund kann im Haus ja, wenn er unterwegs ist, noch ganz kurze kleine Strecken suchen. Man könnte zum Beispiel auch entweder Dinge, die er gerne mag, verstecken, also zum Beispiel ein Spielzeug. Oder man kann auch ihm zwei Blätter mitbringen. Das eine Blatt zeige ich ihm, da kann er dran schnuppern. Und das zweite Blatt verstecke ich. Und Hunde können extrem gut Gerüche zusammenbringen. Also wenn sie einen Geruch bekommen und der ist irgendwo nochmal vorhanden, dann verstehen sie sehr schnell, dass sie diesen Geruch suchen sollen. Und besonders wenn man das mit dem jungen Hund schon geübt hat, dann ist das wunderbar, um mit dem alten Hund zu Hause eine schöne Beschäftigung zu haben, ohne dass man ihn körperlich überfordern muss.
Schöner Tipp. Also wirklich, ich werde es selber auch jetzt mal machen. Es ist toll. Frau Kieler, wir gucken jetzt mal gerade ganz kurz nochmal über den Tellerrand. Gibt es einen Zusammenhang zwischen einer CCD, also der kaninen-kognitiven Dysfunktion, und einer sich entwickelnden Angststörung? Sprich, also können diese Patienten eher eine Verhaltensauffälligkeit entwickeln als Hunde ohne eine CCD oder sogar umgekehrt? Also sprich, aus einer Angststörung entwickelt sich eine CCD, also Huhn oder Ei, sage ich jetzt mal.
Sowohl als auch. Wir haben hier beides, Huhn und Ei. Also es ist tatsächlich eine wechselseitige Beziehung und sogar ein Teufelskreis. Nachlassende kognitive Fähigkeiten können Ängste auslösen. Und Ängste, wenn sie nicht aufgelöst werden, wenn sie anhalten, dann können sie kognitive Funktionen beeinträchtigen. Wenn ein Hund merkt und selber auch wahrnimmt, dass er hilfloser wird, und dass er einen Kontrollverlust erlebt in seiner Umgebung, dass er nicht mehr so handeln kann, wie er vielleicht gerne möchte, weil er nicht mehr so mobil ist oder vielleicht auch nicht mehr so schnell ist, wenn er mit anderen Hunden zusammenlebt, die ihn jetzt vielleicht auch ein bisschen mobben oder mal über den Haufen rennen, dann nimmt er das wahr und es entsteht eine Erwartungsunsicherheit für den Hund, weil er nicht mehr beeinflussen kann, was mit ihm passiert, was er früher konnte. Und die Hunde haben Probleme bei der Entscheidungsfindung und Problemlösung. Deswegen stehen sie manchmal so komisch da, weil sie nicht wissen, gehe ich links rum um den Stuhl oder rechts rum um den Stuhl? Wie komme ich eigentlich zur Türe? Wo ging das hier nochmal lang? Die Hunde verlieren zum Teil den sozialen Anschluss, weil sie in der Gruppe nicht mehr mitspielen können. Je nachdem, wie die Familie strukturiert ist oder ob es andere Tiere im Haushalt gibt, haben sie manchmal Schwierigkeiten, da ihre Position auch zu finden, die sich ja verändert hat im Vergleich zu vor einigen Jahren. Und das führt im Alltag oft zu Überforderung. Und das finden die Hunde kompliziert. Die finden den Alltag plötzlich anstrengend. Das heißt, die brauchen viel mehr Energie, um den Alltag zu bewältigen. Und Energie, die irgendwo verloren geht, steht für andere Prozesse nicht mehr zur Verfügung. Und wenn es dann noch zu Schlafstörungen kommt und zu Stress aus der ganzen Situation, dann fördert das die Entstehung von Angstkrankheiten. Und wenn ich chronisch Angst habe, dann habe ich wieder das Problem, dass Gehirnfunktionen beeinträchtigt werden. Denn das verängstigte Gehirn, das priorisiert ja das Erkennen von Gefahren. Es möchte sich ja nur noch mit den kritischen Situationen beschäftigen, muss das aber sehr intensiv tun. Das heißt, es ist extrem wach, aber extrem beschäftigt. Und es ist nicht mehr gut für andere Informationen zu erreichen. Das bedeutet, dem Hund gehen andere Informationen verloren. Er übersieht sie, er nimmt sie nicht wahr. Er wird dann überrascht von denen, konzentriert sich noch mehr, weil er sich schon wieder erschreckt hat. Und versucht seine ganzen Ressourcen auf diese Angstbewältigung zu bringen. Und es gehen Ressourcen für die Konzentration und für das Kurz- und das Arbeitsgedächtnis verloren. Das heißt, er lernt auch nicht mehr gut. Deswegen sind die Hunde oft überfordert, wenn sich die Bedingungen verändern. Und wenn ich diese Situation chronisch habe, dann passiert ja auch hormonell etwas. Ich habe ja dann eine Dauerausschüttung von Cortisol und Adrenalin. Und die können tatsächlich das Gehirn schädigen, wenn sie nicht wieder abgebaut werden können. Denn der Hippocampus, also ein Teil des Gehirns, ist eine ganz wichtige Struktur, die beim Lernen eine wichtige Rolle spielt. Und die wird geschädigt, wenn die Konzentration von Cortisol und Adrenalin zu hoch bleiben. Und dann habe ich eine Einschränkung der Kreativität, eine Einschränkung des Problemlöseverhaltens. Die Reaktion auf Veränderungen funktioniert nicht mehr gut. Damit werden die Veränderungen bedrohlich. Das heißt, der Hund hat davor Angst. Und kognitive Störungen durch Angst können durchaus reversibel sein. Aber ich muss es schaffen, die Behandlung dieser Angststörung rechtzeitig hinzubekommen, damit die Hirnfunktionen nicht schon so geschädigt sind, dass sich das verfestigt, sondern dann muss ich rechtzeitig eingreifen, es rechtzeitig erkennen, damit es therapierbar bleibt.
Also wirklich dieser Tunnel, um das mal zusammenzufassen, der dann diese Abwärtsspirale mit sich zieht, ja, dann eben halt der Stress, der dauerhaft hoch bleibt. Jetzt ist es so, Frau Kielor, kann man, das ist nur mal so ein Beispiel. Ein ehemals entspannter und ruhiger Hund könnte plötzlich massiv nervös oder sogar panisch reagieren, also Fluchtverhalten zeigen oder eine typische Schockstarre. Haben Sie das auch schon erlebt? Ist das auch so ein typisches Anzeichen oder eine Verhaltensauffälligkeit bei diesen Hunden?
Ja, das sind nämlich die ganz klassischen Reaktionen auf Angst und Stress. Es gibt ja die vier Möglichkeiten, wie ein Hund reagieren kann. Entweder mit Flucht oder mit Angriff oder mit Einfrieren. Das heißt, er macht einfach gar nichts mehr, weil dann versucht er sich dem Problem zu entziehen. Oder durch unruhig und albern werden. Und das sind dann die Verhaltensweisen, die auffallen. Vor allen Dingen, wenn sie verstärkt auftreten. Das Problem ist dann, dass das Regulationssystem des Gehirns nicht mehr gut funktioniert. Das heißt, der Hund bewertet die Alltagssituationen ständig verkehrt.
Was kann der Besitzer machen? Mir geht gerade so durch den Kopf. Wir haben ja auch Tierhalterinnen und Tierhalter, die den Podcast hören, die vielleicht gerade so eine Situation zu Hause erleben mit ihrem Tier. Was kann man da tun? Welche Optionen bieten sich dem Besitzer, um vielleicht zu Hause, außer dem, was Sie schon genannt haben, eben entgegenzuwirken, das Tier zu unterstützen, zu entlasten?
Also zunächst immer der Hinweis auf den Tierarzt. Man muss klären, welche Ursache dahinter steckt. Wenn es tatsächlich in Anführungszeichen nur altersbedingt ist, dann hilft Management, also gute Rückzugsorte schaffen, die der Hund auch leicht erreichen kann. Reizdiät, also dafür sorgen, dass der Hund nicht überflutet wird, sondern dass er Zeit bekommt, Dinge zu verarbeiten, die er erlebt. Vorhersagbarkeit der Umgebung und der Abläufe schaffen. Berührungen nur nach Ankündigung. Es kann ja sein, dass der Hund sich erschreckt, wenn ich ihn plötzlich anfassen möchte. Und das ganz normale Leine dran machen, Halsband anlegen, streicheln für den Hund plötzlich mit dem Schreck verbunden ist. Dann kann man vorbeugen. Wichtig ist, dass man den jungen Hund schon entsprechend beschäftigt und einfach vorbereitet. Denn je besser der Hund während seiner aktiven Phase eingebunden ist, desto leichter fällt es ihm im Alter dann auch den Anschluss nicht zu verlieren. Das Duftbuffet verwende ich schon beim jungen Hund, um dem Hund immer diesen Zugang zu Gerüchen zu ermöglichen und ihm immer wieder klarzumachen, setz deine Nase ein. Der Nase kann man trainieren und das ist das Organ, was bis zuletzt überlebt, denn die Riechsinneszellen werden zeitlebens erneuert, im
Richtig.
Gegensatz zu anderen Sinneszellen. Das bedeutet, erst ganz am Ende schafft der Körper das nicht mehr und deswegen funktioniert die Nase beim Hund so lange. Dann ist wichtig, eine gute Bindung aufbauen, ein Leben lang Bindung aufbauen, Vertrauen schaffen, anregende Umgebungen anbieten, nicht überfordernd, aber anregend, nicht langweilig. Ja. Stabile Tagesabläufe und die Hunde brauchen einfach entsprechend Ruhe. Die müssen sehr viel schlafen und sich auch ausruhen von dem, was sie erleben.
Absolut, ja, das ist auch nachvollziehbar. Frau Kielau, Sie haben es eben schon mal so ganz kurz erwähnt, wenn das auftritt bei dem Hund, bitte zum Tierarzt, zur Tierärztin. Jetzt frage ich mal ganz direkt, wie ist der Informationsstand, der Wissensstand zu dieser sehr speziellen Thematik? Also, Sie stehen ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch im Austausch und besprechen die Fälle. Ist die Problematik und die möglichen Therapieansätze, ist das in den Köpfen der Tierärzteschaft und der TFA verankert oder sagen Sie, ich sage das jetzt mal liebevoll, da ist noch Luft nach oben?
Also ich würde mir mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit wünschen. Die tiermedizinische Seite hat einfach das Problem, dass sie die Patienten zu wenig im Alltag erlebt. Die kommen in die Praxis und dann bin ich darauf angewiesen, was mir die Hundehaltenden berichten. Und die berichten ja nicht unbedingt immer das, was tatsächlich der Kern der Dinge ist, sondern das, was sie glauben. Sie interpretieren ja sofort. Das liegt also oft gar nicht daran, dass die tiermedizinische Seite das Problem nicht erkennt, sondern dass sie es einfach nicht ausreichend geschildert bekommt. Und umgekehrt gehen die Leute ja häufig zu Hundetrainern, um sich beraten zu lassen. Und denen fehlt dann oft so ein bisschen die Bereitschaft, auch mit Tierärzten zusammenzuarbeiten. Dann heißt es oft, nee, keine Chemie, keine Medikamente. Und manchmal sind ja gerade Medikamente auch etwas, was helfen kann, um mit einem Training überhaupt wieder ansetzen zu können.
Absolut. Das ist ein guter Tipp. Sie haben gerade schon das Stichwort Medikamente genannt. Ich gehe jetzt mal noch nicht ganz so weit. Das Thema zum Beispiel MCT, also MCT-Öl, ist bei Epileptikern als Zusatzergänzungsfuttermittel hoch im Kurs. Das ist ja auch belegt. Wäre das eine Option, um hier Prophylaxe zu betreiben? Also kurzum, mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Welche Tricks und Tipps haben Sie für uns in diesem Bereich, in dieser Thematik?
Ja, da kann man durchaus drüber nachdenken, denn Epilepsie ist verbunden mit einer Störung des Glukosestoffwechsels im Gehirn. Und dadurch können sich Krampfanfälle häufen. Das kann dann eben auch bis zur Epilepsie gehen. Und es kann dadurch zu Zellschäden kommen und das beschleunigt wieder die Degenerationsprozesse im Gehirn. Obwohl es nicht möglich ist, Glukose als Energiequelle jetzt vollständig zu ersetzen, kann man aber mit Hilfe von MCTs, also diesen mittelkettigen Triglyceriden, eine andere alternative Energiequelle schaffen. Weil diese Öle umgewandelt werden, das sind Fette, die häufig in pflanzlichen Ölen vorkommen, und die können als Energiequelle im Gehirn zur Verfügung gestellt werden. Dazu kommt, dass man weiß, dass auch eine krampflösende Wirkung ausgehen kann von Teilen dieser Inhaltsstoffe. Aber man muss immer darauf hinweisen, das würde ich nur mit tierärztlicher Absprache tun, denn es ist kein Ersatz für Medikamente. Man kann es vorbeugend oder unterstützend gut geben und vor allen Dingen auch im frühen Stadium. Und natürlich darf man es nicht während eines Krampfanfalls geben. Und die Neurodiätetik ist kein Wundermittel. Also es ist wirklich eine gute unterstützende Maßnahme. Man muss aber auch vorsichtig sein bei der Herstellung von Cocktails, wenn man weitere Ergänzungsfuttermittel verwendet, dann muss das auch auf die Ration des Hundes angerechnet werden. Denn ich muss ja schauen, welche Zusatzstoffe ich dem Hund dann zusätzlich zu seinem normalen Grundfutter verabreiche. Und die Wirkung variiert stark. Nicht bei allen Hunden führt es zu einer Reduktion von Anfällen.
Also auch hier wieder ganz klar der Hinweis, immer Rücksprache mit dem Tierarzt, mit der Tierärztin und auch mit Personen, die sich auf diesem Gebiet eben sehr gut auskennen, dass man sich einmal anschaut, was habe ich hier, was wird gefüttert, was sind die Bestandteile, um halt da auch keine Fehler zu machen. Absolut wichtig. Frau Kielau, abschließend würde ich Sie bitten, das machen wir immer so, gerade für unsere TFA, weil ich sag mal, die machen nun mal die Hauptarbeit im Rahmen der Tierhalterberatung. Nochmal so quick and dirty, wie ich das immer gerne nenne, das Wesentliche auf den Punkt zu bringen. Woran erkenne ich eine CCD? Was kann der Tierhalter tun? Und wie äußert sich eine Angststörung? Und was kann der Tierhalter hier unterstützend machen?
Ja, am besten gute Fragen stellen, denn wir brauchen ja ein gutes Bild über den Hund. Diese Dyshaar-Symptome, also Desorientierung, Interaktion, Schlaf-Wach-Rhythmus, Unsicher- oder Unsauberkeit im Haus, Aktivität, Angst, Unruhe, das sind die Symptome, die sollte man abfragen. Denn es sind ja häufig auch allmähliche Prozesse, die erst dann bewusst werden, wenn man die Tierhalter fragt, hat sich im letzten halben Jahr was geändert? Hat sich seit der letzten Impfung, wo wir den Hund gesehen haben, was geändert? Dann würde ich immer empfehlen, dass die Tierhalter durchaus über Ergänzungsfuttermittel nachdenken, dass man da vielleicht auch Empfehlungen ausspricht, dass man auf Reizdiät hinweist, dass der Hund auch vermehrt Ruhe braucht eventuell, aber umgekehrt eine gezielte geistige Stimulation empfehlen. Eine Angststörung äußert sich durch Stresssymptome. Diese 4F, also Flucht, Kampf, also 4F ist der englische Begriff, also auf Deutsch heißt es dann Flucht und Kampf, einfrieren, also gar nicht mehr bewegen. Oder albern und sehr unruhig werden. Wenn man das beobachtet, dann besteht zumindest der Verdacht auf eine chronische Stressauslöser. Und das kann eben auch eine kognitive Dysfunktion sein. Vielleicht berichten die Leute auch von Zwangshandlungen, von vermehrter Lautäußerung. Das sind alles so Alarmsignale. Was können die Tierhalter hier unterstützend machen? Ich würde immer auch auf Fachleute verweisen und darauf hinweisen, dass die normale Hundeschule hier nicht mehr hilft, denn es ist ja kein Fehlverhalten, was wegzutrainieren ist, sondern ich brauche einen Fachmann oder eine Fachfrau, die da therapeutisch unterstützend ist und Verhaltenstherapie anbietet und dann einfach das Management empfehlen, dass man entsprechend geduldig mit dem Hund umgeht, die Umgebung nochmal anschaut, kann man dem Hund bestimmte Abläufe vereinfachen oder kann man ihm altersgemäß nochmal spannende Dinge anbieten, um einfach das Gehirn auch wach zu halten und funktionsfähig zu halten.
Wunderbare Tipps. Vielen Dank, Frau Kieler. Ich denke, es ist für jeden was dabei und es sind wirklich auch valide Punkte, die Sie angesprochen haben. Es war total spannend, mit Ihnen dieses Thema zu beleuchten. Ich danke Ihnen für Ihre wertvolle Expertise und freue mich auf ein baldiges Wiederhören.
Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich und als Schlusssatz möchte ich einfach noch sagen, kein Hund tut etwas, um mich zu ärgern. Ich muss immer die
Absolut.
Ursache finden.
Schöner hätte ich es nicht abschließen können, Frau Kieler. Das sehe ich ganz genauso und das darf man auch nie vergessen. Das ist so, ja. Wie wir sehr eindrucksvoll hören konnten, kann das Oberstübchen unserer Hunde auch vielen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sein. Damit es lange und gut funktioniert, braucht es genauso viel Liebe, gutes Futter und Training wie unsere Gehirne, ein Leben lang. Zusätzlich gibt es wertvolle Ansätze und Therapieoptionen, die das Zusammenleben mit unseren Fellschnauzen in diesem Bereich einfacher und noch lebens- bzw. liebenswerter machen können. In der nächsten Folge geht es um die schönen Plätze in dieser Welt, wie zum Beispiel die grünen Parklandschaften in Deutschland. In einem Interview mit einem Diplombiologen von Tickradar schauen wir uns den neuesten Flash-Report zum Thema Zecken an. Da haken wir doch gerne mal nach. Und am 15.04. starten wir auch gleich wieder mit einem neuen kostenlosen TFA Total, nur für euch TFA. Dann geht es einmal mehr an das Eingemachte, und zwar an alle Beratungsmuffel in der Tierhalterschaft, liebevoll gemeint, versteht sich. Wie kann ich wichtige und sinnvolle Untersuchungen, Therapien und medizinische Maßnahmen fundiert und professionell in der Tierhalterberatung an den Mann bzw. die Frau bringen? Ein versierter Kommunikationsexperte wird an diesem Abend Rede und Antwort stehen. Alles andere erfahrt ihr wie immer auf den bekannten Kanälen. Freu dich drauf, wir freuen uns auf dich. Bis dahin, pass bitte gut auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.